Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber. Wir sind der Podcast von Moviepilot, der sich Woche für Woche mit den spannendsten Streaming-Themen beschäftigt. Wir haben uns Filme, Serien und neueste Entwicklungen in diesem Bereich auf die Fahne geschrieben, um euch unterrichtet zu halten, was ihr bei Netflix, Amazon, Disney+, Wow, Apple TV+, Paramount+ und wie sie alle mit ihrem Plus noch heißen, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Und jetzt neigt das Streaming-Jahr sich schon wieder dem Ende zu und das kann nur eine Sache bedeuten, Bestenlisten. Den Anfang machen wir heute im Streamgestöber mit den überzeugendsten Streaming-Filmen, die uns das Jahr 2024 gebracht hat. Und damit wir euch eine möglichst abwechslungsreiche Mischung präsentieren können, habe ich, die ich ja sowohl Film- als auch Serienfan bin, mir heute meine zwei, ich sag mal, filmverliebtesten Kollegen mit eingeladen. Zu meiner Linken sitzt Patrick Reinbart. Hallo Patrick.
Hallo.
Du bist ja schon ein Kinogänger durch und durch, aber ich würde sagen, du kannst als so Audio-Videos, also visuelles Trüffelschwein auch so gute Streaming-Filme ab und zu mal rausfinden. Insofern hoffe ich, dass du hier ein paar gute Tipps mitbringst.
Ja, mal schauen.
Und zu meiner Rechten hier am runden Tisch begrüße ich Jan Felix, der neben einer großen Filmliebe im Blut, ich würde sagen, sowohl Jared Butler Action als auch Indie-Geheimtipps zählt, oder? Wie sieht das bei dir aus, dein Filmgeschmack?
Ja, hallo Esther, ja, würde ich tatsächlich auch sagen, ja, also ich bin da, glaube ich, breiter aufgestellt. Ich kann mich mit Action genauso gut abfinden oder es ist genauso gut eine Leidenschaft wie, ich weiß nicht, ein gut gemachter anderer Genrefilm oder ein ergreifendes Drama.
Hauptsache ein guter Film und das wollen wir heute natürlich suchen, gute Streaming-Filme. Ich habe keine Ahnung, welche Filme als Crème de la Crème des Streaming-Jahres ihr dabei habt, aber ich bin umso gespannter natürlich, es herauszufinden und deshalb geht es jetzt ab ins Streamgestöber. Bestenlisten lassen sich ja auf viele Weise ermitteln und ich habe mich entschieden, es heute mal etwas anders zu machen als bisher, damit wir jetzt auch am Ende ein Ranking haben ein bisschen drinne. Die 10 besten Streaming-Filme des Jahres 2024 sollen dabei herauskommen. Ich habe also Patrick und Jan Felix gebeten, ihre Top 3 Filme mitzubringen, die dieses Jahr irgendwo in Deutschland veröffentlicht wurden. Erlaubt waren also keine Filme, die vorher schon einen regulären Kinostart hatten und da in Kinosälen rauf und runter gezeigt wurden. Und das heißt, wir haben also Originals, die erlaubt sind, die wirklich von den Streamingdiensten produziert wurden, sowohl als auch Filme, die erstmals im Stream in Deutschland angelaufen sind, also nirgendwo anders vorher richtig veröffentlicht wurden. Genau, das ist so unsere Einschränkung gewesen. Und damit ihr nicht ganz da draußen, ihr kennt das vielleicht schon, auf den Streamgestöber-Hut verzichten müsst, wo wir sonst immer Lose rausziehen, habe ich mich entschieden, dass dann der Zufall zumindest dieses Jahr entscheiden soll, wer zuerst seinen Platz 3, Platz 2 und Platz 1 vorstellt von uns dreien. Und dann würden wir es langsam von hinten nach vorne vorarbeiten. Und bevor wir starten, wollen wir natürlich von euch auch noch wissen, was waren eure liebsten Streaming-Filme des Jahres? Könnt ihr uns natürlich zuschicken, wie immer an podcast@moviepilot.de. Wenn ihr uns dann auch fleißig abonniert und bewertet, freuen wir uns da sehr. Und bevor es losgeht, hier noch ein paar Worte zu unserem Sponsor.
Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+, Paramount+, sowie Magenta TV Plus. Übrigens ist Magenta TV Plus dabei immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. Zum Beispiel die drei neuen Spin-offs von The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The One to Live, Fargo Staffel 5 oder Hotel Portofino. Wie ihr zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommt und welche verschiedenen Angebotes gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
So, wer mitgerechnet hat und Mathe im Kopf kann, wird jetzt sagen, stopp mal, wenn jetzt sowohl Jan Felix als auch Patrick als auch Esther drei Filme vorstellen, sind wir doch erst bei 9 Streaming-Filmen im Jahr. Und deswegen habe ich noch einen 10. Streaming-Film sozusagen als Bonus mitgebracht von der Film-Community, die wir bei Moviepilot haben. Also alle Menschen, die jemals auf Moviepilot Filme bewertet haben, da kann man sich natürlich angucken, welcher Streaming-Film 2024 hat da den höchsten Schnitt erzielt. Und ich würde mal euch zum Einstieg fragen, bevor wir mit diesem Platz gleich anfangen, was glaubt ihr, welcher Streaming-Dienst da im Rennen sein könnte? Welcher Disney Plus, Amazon, Netflix, was gibt's einen Film, den Leute am meisten bewertet haben bei Moviepilot in der Community und sagen?
Ich würde einfach mal von Netflix ausgehen, wegen der Popularität.
Weil so viele Netflix haben. Was meinst du, Jan-Felix?
Ich schließe mich da an. Also von der Popularität und vom Output her sehe ich da Netflix.
Okay,
vorne.
Ihr habt tatsächlich beide Rechte. Ich kannte allerdings den Film selbst nicht, als ich das nachgeschlagen habe. Und ich bin gespannt, ob ihr schon davon gehört habt. Es ist Das fantastische Leben des Ibelin. Das ist bei Netflix mit einer 7,6 bewertet und im Englischen heißt er The Remarkable Life of Ibelin, wenn ihr es auf im Englischen schaut. Es ist allerdings ein norwegischer Dokumentationsfilm mit teilweise animiertem Stil. Also was ganz Wildes, Abgefahrenes, wo man erstmal denkt.
Gehört.
Deshalb stelle ich ihn heute vor, Patrick. Dann hast du noch was zu gucken. Der ist am 25. Oktober bei Netflix gestartet. Und es geht in dieser Doku um den norwegischen Gamer Mats Steen, der mit 25 Jahren an einer degenerativen Muskelerkrankung verstirbt. Duchenne nennt die sich. Und seine Eltern betrauern natürlich stark ihren Sohn, und der in ihren Augen ein einsames, isoliertes Leben geführt hat. Dann erhalten sie aber, als sie sozusagen einen Nachruf auf dessen Blog veröffentlichen, zahlreiche Nachrichten von Online-Freunden ihres Sohnes, die sagen, stopp mal, der hat ein schon recht erfülltes Leben gehabt hier in unserer digitalen Welt, die ihr vielleicht nicht so kennt. Und zwar hatte Mats eine Online-Persona in dem Spiel World of Warcraft. Kennt man wahrscheinlich, ist ja schon eins der größten Spiele, die man so als Gamer vielleicht im Internet mit anderen zusammen spielen kann. Und so erhielten sie dann Zugang zu Mats über 40.000 Seiten an Gesprächen im virtuellen Raum mit Personen, die da zu seiner Gruppe gehörten, mit denen er sich täglich austauschte. Und der Film nutzt dann ganz interessanterweise so Gameplay, um Momente dieses Gamerlebens nachzustellen, um zu zeigen, wie der sich da bewegt hat, was ihn bewegt hat, wie er anderen Leuten weitergeholfen hat, auch im persönlichen Bereich. Und ja, mit Interviews, mit Bekanntschaften, mit Blog-Einträgen und diesen nachgestellten Gesprächen bewegt sich dann die Doku auf ein sehr interessantes Terrain, was man sonst vielleicht nicht so viel sieht. Und ich habe mir den jetzt am Wochenende auch noch angeschaut, um zu wissen, was das wirklich ist, und fand es echt spannend, weil ich jetzt auch keine Gamerin bin, die sich da so auskennt, aber ist auch trotzdem ein guter Zugang, glaube ich, für Leute, die mal wissen wollen, wie läuft das da eigentlich? Und ist natürlich auch so ein Spiel mit Identitäten, wie viel gibt er von sich preis? Also am Ende lag er wirklich nur noch so in seinem Rollstuhl und hat mit zwei Fingern dann da seinen wirklich Charakter steuern können, den er seit 7 Jahren aufgebaut hatte. Ja. Und weil es ein Community-Platz ist, habe ich hier noch ein paar Community-Kommentare mitgebracht, die den empfehlen. Da schrieb zum Beispiel bei Moviepilot Deep Records, das ging mir zu Herzen, trotz des schweren Themas ein lebensbejahender Film, der unter die Haut geht. Kann ich bestätigen, er ist sehr berührend, teilweise auch zwischendurch natürlich, weil es auch um Verlust und wie man darüber hinwegkommt geht. Und Smartbo schrieb noch, eine schöne und bewegende Geschichte über das kurze Leben eines jungen, schwer kranken Menschen, der keine Chance hatte, Freundschaft oder Liebe im realen Leben zu erfahren und schon mit 25 Jahren verstarb. Der Film ist nicht nur für Gaming-Fans empfehlenswert, sondern auch für Filmfreunde, die sich, wie ich, in der Zockerwelt nicht auskennen. Die Doku verdient das Prädikat ausgezeichnet und ist absolut sehenswert. Daumen hoch.
Gut.
Ihr seid auch nicht so die Gamer, oder? Dass ihr da Einblicke in diese Welt oder ein bisschen?
Vor über 10 Jahren hatte ich mal eine sehr intensive World of Warcraft-Phase aber die war schon, die ging dann irgendwann ins Bedenkliche und es war, glaube ich, besser, dass ich irgendwann aufgehört habe. Also ich habe das schon von früh bis abends, als ich mal mehr Freizeit hatte, noch sehr viel gespielt, aber es ist schon lange her. Also ich bin da mittlerweile auch länger schon raus, aber.
Ja, aber dann könntest du es wahrscheinlich noch besser nachvollziehen, wenn da sein Charakter vorgestellt wird, ein gut gebauter, blonder, großer, starker Mann, der dann irgendwelche Kampagnen mit seinem Team zusammen fährt. Also, ja. Jan-Felix, klingt das was dich interessiert? Ein
ja,
danach?
Voll. Also ich meine, so ich hatte auf jeden Fall lange Jahre eine Gamer-Phase, kann ich sagen.
Ah, ja.
World of Warcraft ist da eher kurz gekommen. Ich glaube, das ging nur so einen Monat bei mir, weil, keine Ahnung, Freunde von mir da schon so drin waren, dass es mir eigentlich den Spaß am Spiel so ein bisschen verleidet hat. Aber jedenfalls interessiert mich die Thematik sehr. Und ich glaube, dass es also ein großes Potenzial hat, wie sich ja auch zeigt, einfach sehr ergreifend zu sein. So, ne?
Ist auch witzig, weil die erste halbe Stunde wirklich eher wie so ein Doku daherkommt, dass man erstmal diesen Menschen kennenlernt, wer das war und was jetzt die Eltern mit dem Verlust, was sie da weitermachen sollen. Und dann wechselt es tatsächlich größtenteils in diese Gaming-Perspektive, wo man dann durch die Welt läuft und die Figuren hat, die da interagieren. Also es ist schon sehr spannend gemacht. Wenn euch das interessiert, also das ist unser Platz 10 hier reingegeben von der Community, das fantastische Leben des Ibelin bei Netflix. Jederzeit zu streamen möglich. So, jetzt geht's aber los. Ich habe meinen Hut hier und ich ziehe als erstes von diesen drei Zetteln, die heute drin liegen, einen Namen raus, wer es als erstes vorstellen darf. Wer wird es sein? Es bleibt spannend. Es steht Jan Felix drauf. Oh.
Okay.
Was ist dein Platz 3 der besten Streamingfilme 2024, Jan Felix?
Mein Platz 3 der besten Streamingfilme 2024 ist Uprising, ein koreanisches Historienepos. Das ist auf Netflix verfügbar und zwar seit dem 11. Oktober und stammt von Sangman Kim, den man als Name vielleicht nicht so sehr kennt, aber man kennt, glaube ich, einen seiner häufigsten Langzeit-Kollaboratoren, nämlich Park Chan-wook, der unter anderem für Oldboy oder ein bisschen neuer Snowpiercer bekannt ist, der hier auch das Drehbuch mitgeschrieben hat. Und in dem Film, in Uprising, wie der Name, also oder wie ich bereits gesagt habe, es handelt sich um ein Historienepos, es spielt im Korea des 15. Jahrhunderts und handelt von zwei Jungen, einem Sklaven und einem Angehörigen der herrschenden Klasse sozusagen, ja, also einer Offiziers- und Hofdienerfamilie. Und beide wachsen gemeinsam auf, weil der eine nämlich der Leibsklave des anderen ist. Das heißt, der
beste
eine
Voraussetzung für eine Freundschaft.
Ja, also es äußert sich ziemlich brutal tatsächlich, weil der eine quasi immer ausgepeitscht wird, wenn der andere was falsch macht. Das heißt, der eine bekommt Schwertkampfunterricht und wenn der einen Fehler macht, kriegt der andere quasi mit.
Der
so
Lord darf nicht bestraft werden, aber der
genau,
Sklave schon.
Ja, das ist nicht angebracht, dass quasi Adlige später irgendwelche Narben davon tragen. Deswegen wird quasi das andere Kind immer ausgepeitscht. Und das erstreckt sich natürlich über mehrere Jahre und die werden dann tatsächlich zu Freunden so und trainieren dann gemeinsam. Und dann kommt es aber irgendwann dazu, dass das Volk quasi aufbegehrt, ja, also die Sklavenschaft richtet sich gegen die herrschende Klasse, fängt an, Paläste zu verbrennen und also mit Steinen zu werfen und Menschen umzubringen. Und es kommt gleichzeitig noch dazu, dass die das japanische Reich eine Invasion startet. Das heißt, also Korea muss erstmal quasi gegen die Invasoren kämpfen und hat gleichzeitig noch dieses brodelnde Klassenproblem. Und da quasi entzweit sich diese Freundschaft dann, weil es dann zu, ja, also das Haus des einen wird quasi zerstört, seine ganze Familie kommt dabei um und er macht den anderen dafür verantwortlich. Und dann müssen beide aber in den Krieg und danach treffen sie quasi wieder aufeinander und sind auf einmal Erzfeinde. Mhm. Und das ist im Prinzip die Geschichte, die dieser Film erzählt. Und es ist schon in erster Linie einfach, also der erste Grund, warum es mir gefallen hat, ist einfach ein Epos im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Es ist irgendwie bildgewaltig, es ist opulent.
Kostüme.
Genau, ja. Es ist sehr, ja, also es sieht nach was aus auch, ja. Gleichzeitig würde ich aber sagen, dass es für so ein Historienspektakel, insbesondere für ein koreanisches, was also meinem Gefühl nach häufig auch sehr schwelgerisch erzählt ist, dann doch eine sehr, sehr zackige Dramaturgie besitzt. Also das hat keine so wirklichen richtigen schweren Längen.
Hast
so.
keine Langeweile zwischendurch verspürt?
Überhaupt nicht, okay. Genau. Und natürlich, also ist es auch, dass vielleicht so ein bisschen die Pole, an denen sich das so entwickelt, ist einerseits ein Historienspektakel, ist aber auch andererseits einfach ein sehr Martial Arts und actionlastiger Film. Ne? Mhm. Also er ist fast so ein bisschen wie so, hat manchmal so eine Punkrock-Energie irgendwie, also was ganz interessant ist. Und die sind super inszeniert. Also es gibt da irgendwie Schlachtenspektakel und irgendwelche Duelle, die sich da erstrecken, die sehr, auch sehr, sehr farbenfroh, sehr bildgewaltig sind.
Dafür, dass man sich häufig beschwert, dass Netflix irgendwie so eine seltsame Farbgebung hat beim Color Grading, klingt das ja dann doch sehr ansprechend.
Ja, voll. Und ja, also zentral sind eben die beiden Hauptdarsteller da auch, also für quasi fürs Herz. Das sind Gang Dong-won, der kennt man aus Peninsula vielleicht, also dem der Fortsetzung von Train to Busan, und Park Jong-min, den man vielleicht in Die Frau im Nebel mal gesehen hat. Und die bilden halt quasi diese Einheit, also die tragen auch irgendwo den Film, weil sie halt schon um die erstreckt sich das Ganze, ja. Also quasi die ganzen Emotionen, die sie auch sehr gut transportieren, aber auch irgendwie der Humor des Films, wo man, finde ich, Park Chan-wook immer so ein bisschen raushört sozusagen, weil er schon da irgendwie so sehr, sehr, also auf einer Seite sehr bösartig sein kann, aber auf der anderen Seite halt irgendwie auch sehr lustig. Und das Ganze ergibt sich halt irgendwie so als ein schönes Historienepos, das sehr unterhaltsam ist, gerade auch was für Martial Arts und Action-Fans und insbesondere für alle Leute, die entweder an Korea interessiert sind, also an koreanischer Geschichte, oder schon mal immer was über diese Geschichte lernen wollten, weil ich finde, man hat einfach manche Bereiche von Asien, über die man sehr viel erfährt, so als Europäer, wenn man viele Filme schaut. Und Korea in dieser Zeit, auch wenn es da einfach ganze Genres gibt, die sich quasi mit diesem Zeitabschnitt auch auseinandersetzen, aber das hat man einfach seltener, finde ich. Und das ist schön, dass es diesen Film gibt einfach.
Ja, ich fand es auch hilfreich, dass man halt wirklich diese zwei Hauptfiguren hat, denen man folgt, weil ich kenne mich jetzt in der koreanischen Geschichte nicht so aus, aber man hat halt die, um sich da dran zu hängen und zu sagen, selbst wenn ich vielleicht nicht jede Facette des geschichtlichen Winkelzugs hier gerade verstehe, macht es trotzdem Spaß, sich an die dran zu hängen. Ja. Ich kann mich auch erinnern, Patrick, dass wir im noch kommende Netflix-Filme-Podcast vor einem Monat, zwei Monaten darüber gesprochen haben.
Länger her.
Jetzt interessiert mich natürlich, hast du als alter Park Chan-wook-Fan dir die schon angeguckt?
Ich habe ihn noch nicht gesehen, deswegen war ich jetzt auch erstmal still, habe euch beiden da interessiert zugehört, um ja Eindrücke davon zu kriegen, was da auf mich zukommt. Also es gibt so ein, zwei, drei Streaming-Filme, die jetzt die letzten zwei bis drei Monate rausgekommen sind, die ich noch auf der Liste habe, aber einfach noch nicht dazugekommen bin. Deswegen, ohne jetzt zu viel zu verraten, meine Streaming-Highlights sind eher so vor Oktober alle dieses Jahr erschienen.
Okay, interessant, interessant. Okay. Ja, da kann man ja, ist ja ideal, der Winter jetzt, um nachzuholen. Deshalb hört ihr uns ja wahrscheinlich zu, um noch ein paar gute Filmtipps zu kriegen. Ich glaube, das eignet sich hier, dieses Kostüm-Drama-Action-Epos das zu machen. Sehr schön. Gut, dann ziehe ich den nächsten Zettel und bin gespannt. Patrick, wirst du es sein oder werde ich es sein? Die Spannung steigt. Dein Name steht drauf. Ja. Patrick.
Na gut, mein Platz 2. Ich bin gespannt, ob der noch ein, zwei Mal auftaucht in dieser Sendung, ist Rebel Ridge von Jeremy Saulnier. Das ist mein drittliebster Streamingfilm dieses Jahr gewesen. Der ist zu Netflix gekommen am 6. September 2024 und hat mich vor allem interessiert, weil ich ein großer Fan von dem Regisseur bin, Jeremy Saulnier. Der hat in der Vergangenheit Filme gemacht wie Blue Rune und Green Room. Das waren sehr harte Action-Thriller, die auch von der Gewaltdarstellung gelebt haben und aber auch von der Art, wie sie auf Gewalt geschaut haben. So Blue Rune war zum Beispiel ein Film, der so eine Selbstjustiz-Sache-Story genommen hat, aber auch so ganz anders aufgezogen hat. Das ist viele so Action-Mainstream-Filme irgendwie machen. Also da ging es auch sehr darum, dir so die hässliche Seite von Rache zu zeigen und wie so messy, würde man im Original sagen, also wie chaotisch und auch schlimm das alles verlaufen kann, wenn man einfach so sich auf die Sache-Mission vergibt und welchen Preis man dafür einfach zahlen muss. Und das fand ich super faszinierend damals schon. Und deswegen hat er zuletzt auch schon einen Netflix-Film gemacht, der hieß bei uns Wolfsnächte. Da hat er ein bisschen mehr auch so Mystery und praktisch übernatürliche Elemente auch schon mit reingebracht. Das fand ich auch sehr gut gelungen und deswegen war ich total gespannt, wie sein neuer Film sein mit Rebel Ridge, und habe mir den dann angeschaut und war wieder sehr angetan davon. Um kurz auf die Story einzugehen, es geht um den Ex-Marine Terry Richmond, der von Aaron Peer gespielt wird, die große Entdeckung dieses Films oder auch eine der großen Entdeckungen im Streaming-Sektor für mich dieses Jahr.
Den Namen solltet ihr euch merken, Aaron Peer, der bespricht jetzt zum Beispiel auch Scar im neuen Mufasa-Film, der jetzt eben noch ins Kino kommt, also ich glaube, der wird noch groß.
Ja, und der spielt eben diesen Ex-Marine, der seinen Cousin in einer US-Kleinstadt gegen eine Kaution freikaufen will. Der sitzt wiederum für einen eigentlich sehr leichten Drogenbesitz, für eine extrem unrealistische Zeit, soll er ins Gefängnis kommen. Was auch damit zu tun haben könnte, dass er eben eine dunkle Hautfarbe hat und das auch so ein bisschen auf dieses Rassismus-Thema des Films auch eingeht, weil in dieser US-Kleinstadt, in dem Polizeirevier sind natürlich nur Weiße und dieser Terry Richmond, der selber auch schwarz ist, der wird dann auf dem Weg in diese Kleinstadt schon von zwei Cops da auch angehalten und die durchleuchten ihn da direkt so total skeptisch und nehmen ihm auch das ganze Geld ab für diese Kaution, weil sie irgendwie verdächtigen oder dass dieses Geld irgendwie aus kriminellen Geschäften stammt. Und es geht eben auch auf dieses fast schon absurde Gesetz ein in den USA, dass sie bei dem Verdachtsfall ihm halt das ganze Geld schon abnehmen und konfiszieren können. Und dieser Terry lässt sich das aber nicht gefallen und beschließt dann im Prinzip den Kampf mit diesem kompletten Gruppenpolizeirevier aufzunehmen. Und was dann so ein bisschen der Twist von dem Film ist, ist, dass er schon auch Action-Szenen hat und so, ja, so Einzelkampf, Nahkampfmanöver oder so, aber Jeremy Saulnier sich diesmal dazu entschlossen hat, diesen Terry Richmond praktisch nur so nicht tödliche Manöver einsetzen zu lassen, weil er halt durch diese, also er war bei der Marine damals, war er auch jemand, der so Leute ausgebildet hat, genau so zu kämpfen, dass eben das Gegenüber halt verletzt wird oder ausgeschaltet wird, aber eben nicht extrem zu Schaden kommt oder halt irgendwie schwer verletzt oder getötet wird. Und das ist halt so ein bisschen der Twist von dem Film, dass er auch eigentlich andeutet, dass es auf so eine Art Rambo-Sache eigentlich schon hinausläuft, aber dass es wirklich mehr darum geht, so dieses ganze Polizeirevier mit legalen Methoden einfach irgendwie hops zu nehmen. Und ich fand diese Mischung aus dem typischen Jeremy Saulnier Markenzeichen, aber auch diesen neuen Ansatz, da eher so einen fast schon in der Mitte langsamen Krimi-Thriller draus zu machen, sehr interessant. Und das hat den Film neben dieser wahnsinnig physisch intensiven Performance von Aaron Pierre schon stark getragen. Also ich fand, das war ein sehr, sehr guter Film, der eben auch nochmal eine neue Seite von dem Regisseur gezeigt hat. Und ja, Aaron Pierre eigentlich für die Zukunft total für solche Rollen irgendwie ins Gespräch gebracht hat.
Ich finde auch, er hat eine wahnsinnig gute Ausstrahlung, der Hauptdarsteller, weil man immer denkt, gleich schlägt er zu, gleich passiert irgendwas, ja. Aber er bleibt halt so ganz ruhig, dass die Bedrohung eher so unterschwellig ist.
Ja, man merkt eigentlich, in jeder Szene lässt er es so aushängen, dass er gerade der Stärkste im Raum ist, aber halt es aber auch nicht beweisen muss. So eigentlich, das ist ja das Mantra von vielen Kampfkunsttechniken, dass man das ja auch lernt, aber um es eigentlich nicht einsetzen zu müssen. Das habe ich immer wieder mitbekommen. Viele Leute, die so Karate, Kung Fu machen, die trainieren das auch, weil sie eben in so Konfliktsituationen halt wissen, was sie machen müssen, aber es eigentlich im besten Fall gar nicht zum Einsatz bringen, sondern so diese totale mentale Überlegenheit. Also der Körper wird zur Waffe trainiert, aber es geht auch darum, diese mentale Stärke zu haben, und das strahlt eben dieser Terry Richmond und dadurch auch Aaron Pierre total aus. Also er tritt da auch wirklich auf wie so eine absolute Kampfmaschine, ist total muskulös, breit und so, aber er hat eben auch so dieses total Beherrschte und Überlegene. Also ich fand, das war eine total faszinierende Performance, die den ganzen Film sehr getragen hat.
Ja, gilt mir genauso.
Hast du auch gesehen, Jan Felix?
Ja, ich fürchte, der wird...
vielleicht kommt er nochmal wieder, mal schauen.
Top 3 nochmal auftauchen.
Dann sagst du jetzt noch nicht so viel. Ich sage, füge nur noch hinzu, ich fand auch das Fahrradelement so genial, dass er wirklich eingeführt wird als Radler, der dann so die Straßen von, was ist das, Oregon oder so, irgendein nördlicher US-Bundesstaat lang radelt. Und nicht nur, weil ich leidenschaftlich gern Fahrrad fahre, sondern auch einfach so diese Bedrohung von, da kommt ein Auto hinten an dich ran und wie gehst du damit um und so. Also sehr spannend gemacht. Gut. Dann gehen wir auch direkt weiter. Den letzten Zettel ziehe ich nicht aus dem Hut, weil ich weiß, wessen Name draufsteht. Ich gehe mal weg vom Action-Genre, mal ein bisschen Abwechslung hier reinbringen. Mein Platz 3 der besten Streaming-Filme ist nämlich bei Disney Plus. Hat eine 7,2 als Community-Bewertung und ist schon am 19. Juli erschienen, aber ziemlich untergegangen, habe ich das Gefühl. Und zwar spreche ich von Die junge Frau und das Meer.
Ah, das ist, ja.
Hast du schon mal von gehört?
Das ist Daisy Ridley.
Genau, The Young Woman and the Sea erschien da still und heimlich bei Disney Plus. Und weil er, glaube ich, also wie ich finde, meiner Meinung nach mehr Aufmerksamkeit verdient im Sommer, etwas untergegangen ist, Achtung Flachwitz, kommt jetzt hier die Frau aus dem Meer gestiegen, um sich in eure Herzen zu schwimmen. Das ist natürlich der Titel, eine Anspielung auf Hemingways Der alte Mann und das Meer. Hat aber nichts damit zu tun. Es geht hier nämlich nicht um einen Fischer, sondern um eine Schwimmerin, die im Fokus steht und ist noch dazu eine wahre Geschichte. Nämlich die von Gertrude Eberle, die als erste Frau in den 1920er Jahren den Ärmelkanal durchschwamm von Frankreich nach Großbritannien. Und wir folgen also Trudy, wie sie genannt wird, dabei, wie sie als Mädchen diesen Schwimmsport in einer Zeit für sich entdeckt, in der ja Frauen schon eher noch als skandalös galten, wenn sie schon zu kurze Röcke trugen. Und jetzt stellt euch mal vor, da soll jetzt eine Frau mit Badebekleidung einen Sport ausführen, wo Leute gucken. Und sie wächst halt in Amerika als Tochter eines Fleischers auf in Manhattan, entdeckt diesen Sport für sich und hält dann ganz verbissen an ihrem Ziel fest. Klingt erstmal nach einem recht gängigen Biopic, und ich bin sonst nicht so der Biopic-Fan, weil das für mich häufig so ein Abarbeiten von Stationen ist, aber das hat mich irgendwie gepackt. Da bin ich reingezogen worden und dachte, das ist so eine berührende Ermächtigungsgeschichte. Letztes Jahr hatte ja Netflix auch den Film Nyad, wenn ihr euch daran erinnert, mit Annette Bening und Jodie Foster, der auch sogar Oscar nominiert war. Und der war auch nicht schlecht, über eine Schwimmerin, die von Kuba nach Florida geschwommen ist, aber den hier mochte ich tatsächlich nochmal mehr, weil der auch noch diesen historisch eingefärbten Charakter von da passiert gerade was in der Gesellschaft hat. Und ich werde nie vergessen, wie sich Daisy Ridley Fett mit Fett einschmiert, weil es damals noch keine Neoprenanzüge gab, sondern musste einfach irgendwelche Hausmittel zurückgreifen, um nicht zu erfrieren, wenn man so lange Zeit im Wasser war. Und Hauptfigur ist ganz fantastisch gespielt von Daisy Ridley in einer tollen Rolle. Ihr kennt sie wahrscheinlich alle aus Star Wars 7 bis 9, aber sie macht natürlich auch andere Sachen als Rey zu spielen. Und dann gibt's noch so Stars wie Christopher Eccleston, Alex Hassel, Stephen Graham, Kim Bodnia oder Janet Hein, wenn man auch ein paar Deutsche da entdecken will. Denn die Figur ist tatsächlich deutscher Abstammung, wie man es vielleicht am Namen Gertrude Eberle schon erkennen kann, obwohl sie Amerikanerin war. Und inszeniert wurde das Ganze von Regisseur Joachim Rönning. Den kennt ihr vielleicht als skandinavischen Regisseur, der ein Faible für Wasser hat. Der hat nämlich schon so Filme wie Flucht der Karibik 5, Salazars Rache oder diesen tollen Abenteuerfilm Kon-Tiki inszeniert. Also da hat er für mich ein Händchen jetzt schon wieder bewiesen, dass er mit Wasser und Wasserfilmen gut umgehen kann. Habt ihr den Film schon auf dem Schirm? Habt ihr den mal gesehen?
Also da mitbekommen habe ich, dass der da ist, aber ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe jedes Gefühl, dass dieses Jahr 2 oder 3 Daisy Ridley-Filme kamen, auch in den Streaming-Sektor. Es kam auch noch dieser, der hieß, glaube ich, im Original Sometimes I Think About Dying. Der hat aber dann in Deutschland einen komplett anderen Titel auch wieder bekommen, um von diesem eher deprimierend düsteren, glaube ich, wegzulenken. Und
der hier ist schon eher erbaulich, dieser Film.
Ja, weil der andere ist auch, glaube ich, direkt zu Amazon Prime zum Leihen und Kaufen gekommen. Und ja, ich habe das Gefühl, das sind so Daisy Ridley-Filme hier und da aufgetaucht und wo es was zu entdecken gibt.
Sie aber war fleißig.
Ja, aber ich bin auch noch nicht dazu gekommen, den zu schauen. Aber ich habe auch Gutes darüber gehört, über den Netz, den du vorgestellt hast.
Ja, bei mir war es im Prinzip ähnlich. Also ich habe davon irgendwie gehört, davon was mitbekommen, aber es war, ich habe ihn nicht gesehen. Aber freut mich, dass er gut ist.
Ja, ja.
Ich mag Daisy Ridley auch. Insofern, gerade auch abseits ihrer Star Wars Rollen, dann schaue ich da gerne mal rein.
Ich glaube, es ist auch ein guter Film, den man jetzt zum Beispiel Weihnachten mit der Familie gucken kann, wenn man jetzt sagt, vielleicht schaue ich mit meinen Eltern nicht Rebel Rich, aber was historisch Interessantes, gut Inszeniertes, gut Gespieltes, dann guckt euch The Young Woman and the Sea, die junge Frau und das Meer bei Disney Plus an. Da ist er nämlich verfügbar. So, dann sind wir mit unseren Platz 3 durch. Dann werden jetzt die Lose neu gemischt. Und es geht wieder von vorne los. Was ist der Platz 2 von Patrick?
Ja. Mein Platz 2 ist auch bei Netflix und heißt auf Deutsch 3 Töchter. Im Original hieß 3 Daughters von Regisseur Azazel Jacobs. Der ist seit dem 20. September 2024 bei Netflix und der war auch schon in dem Podcast, den wir zusammen aufgenommen haben.
Haben wir uns anscheinend ein paar gute Sachen rausgesucht.
Ja, als einen der Streaming-Filme, auf die wir uns dieses Jahr noch am meisten freuen. Und ich habe mich drauf gefreut und habe den dann auch gleich gestreamt. Und ja, jetzt
hat
ist
sich
er
gelohnt
auf,
anscheinend.
Ja, jetzt ist er auf Platz 2 meiner Lieblings-Streaming-Filme gelandet, weil er im Prinzip genau das geworden ist eigentlich, auf was ich mich gefreut hatte. Also nur kurz zur Story. Es geht um 3 erwachsene Schwestern, die von den Superschauspielerinnen Carrie Coon, Elizabeth Olsen und Natasha Lyonne gespielt werden. Und die versammeln sich in der New Yorker Wohnung von ihrem Vater, der im Sterben liegt, um über ihr Verhältnis zu reden, um vom Vater Abschied zu nehmen und auch um die Zukunft dieser Wohnung zu diskutieren, weil die 2 Schwestern davon oder weil die verkauft werden soll. Aber das Problem ist, dass eine der Schwestern die ganze Zeit bei dem Vater, mit dem Vater in der Wohnung noch weiter gelebt hat und sich auch am meisten von den 3 um ihn gekümmert hat und die jetzt auch, naja, so ein bisschen zurecht sagt, okay, das ist mein Zuhause hier, warum soll das verkauft werden, ich will hier weiterleben. Und es geht vor allem natürlich darum, dass diese Schwestern das Verhältnis zueinander ausdiskutieren müssen. Mindestens 2 davon stehen auch im sehr, zerstrittenen Verhältnis zueinander. Das merkt man relativ schnell, wenn sie sich am Anfang so neutral treffen, aber dann sehr viele Widersprüche und Konflikte wieder auf den Tisch kommen und das natürlich so ein sehr großes Familiendrama wird, das auf einem sehr kleinen Raum inszeniert wird. Also viele Szenen des Films spielen sich eigentlich die ganze Zeit in dieser Wohnung ab. Es gibt ein paar Szenen, die draußen spielen. Das ist dann meistens, wenn Natasha Lyons Figur draußen sitzt, um da irgendwie zu rauchen, Zigaretten und andere Sachen und dann irgendwie auch so ein, ich glaube, Hausmeister, der so auf dem Gelände rumläuft, immer sich mit dem so ein bisschen zu unterhalten, aber sonst wirkt der Film sehr kammerspielartig und ist genau das geworden, was ich mir erhofft hatte, so sehr starkes Schauspielerinnen-Kino, was für mich als Fan von allen dreien einfach ein super guter so Charakter- und Ensemble-Film geworden ist. Ich weiß gar nicht, was ich zu dem viel noch mehr sagen kann, weil er ist wirklich gar nicht so ein aufregender, großer Blockbuster, sondern wirklich die Art von kleinem, sehr intimen Drama auch. Ich stehe einfach total auf diese Art von Film, der so beiden, allen dreien halt viel Raum gibt, auch um sich zu entfalten. Man hat so die Möglichkeit, eigentlich jede Position von diesen drei Figuren so ein bisschen zu verstehen. Also alle haben auf ihre Art auch recht mit ihren Standpunkten, aber gleichzeitig ist es auch für alle, die vielleicht selbst Geschwister haben, auch ein Film, wo man sehr gut nachvollziehen kann, wenn da irgendwie Konflikte im Raum stehen und Sachen, die man irgendwie oft so in sich reinfisst und die dann aber auch wieder irgendwann an die Oberfläche kommen und einfach ausgesprochen werden müssen. Und ich fand noch ein interessantes Element von dem Film ist, dass man für lange Zeit diesen Vater, der da die ganze Zeit im Nebenraum auf dem Sterbebett liegt,
gar nicht sieht,
den bekommt man
ne?
gar nicht ja, zu sehen. Ja. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber der Film macht später auch einen Kniff, was dieses Inszenierungselement angeht, was sehr überraschend ist, aber ich fand es ein sehr starkes Mittel, ihn auch die ganze Zeit gar nicht zu zeigen. Er ist so diese Persönlichkeit, die ganze Zeit im Raum eigentlich schwebt über allem, aber auch nicht zu sehen ist, sondern man hört oft nur dieses Piepen von den Maschinen, an die er da angeschlossen ist. Und das fand ich ein sehr starkes Element überhaupt, wie dann auch diese Räume und Zimmer in dieser Wohnung inszeniert werden. So eine richtig coole New Yorker Wohnung, wo man sich auch denkt, okay, die würde ich auch gern nehmen, so da irgendwo in New York.
Ja, ja.
Aber ja, es ist absolut fantastisches Schauspielerinnen-Kino und ich kann jedem, der so auf diese Art von Film steht, den nur ans Herz legen. Also mich hat der total mitgerissen, emotional auch begeistert und deswegen hat es dann auf Platz 2 meiner Lieblingsstreaming-Filme dieses Jahr geschafft.
Ja, interessant, dass du sagst, weil genau die zwei Fragen hätte ich noch irgendwie so ein bisschen gehabt. So, was ist mit dem Vater? Kommt der überhaupt vor?
Ja.
Und andererseits ist der Film nebenergreifend quasi auch überraschend und offensichtlich kommt der dann nochmal irgendwie eine Sache auf einen zu.
Ein großes Überraschungselement, aber das, wie das dann inszeniert wird und was da genau passiert, das muss man selber sehen.
Ja, ja, das geht schon eher ums Erleben dieser Charaktere, die sich so langsam vor dir entpellen. Erst denkst du, oh, das ist die nervige Schwester, das ist die rebellische Schwester und dann kriegen sie aber immer mehr Facetten.
Ja, die sind auch alle so unterschiedlich angelegt, dass du Carrie Coon hast, die spielt im Prinzip fast schon die Mutter von denen, also die ist die ältere Schwester, die aber gleichzeitig wie so eine Mutterfigur auftritt. Dann Elizabeth Olsen ist eher so diese liebende, vermittelnde, die
genau,
so eher so ruhig ist und so, ist doch eigentlich alles ganz gut hier. Und dann Natasha Lyonne, die spielt eigentlich eine Figur, die sie ja öfter spielt, so diese Stoner-Figur, die so ein bisschen so
Pokerface, Orange is the New Black hat,
so
was sie schon so,
so angepisst, bockig oder so, aber trotzdem auch einen sehr einfühlsamen, liebenden Kern da bekommt, so weil sie eben die ist, die am meisten mit dem Vater da auch zu tun hat, die sich um den gekümmert hat. Und das ist einfach eine tolle Dynamik, die da entsteht und die da immer wieder so aufeinander prallen gelassen wird.
Ja, Geschwisterdynamik ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Wenn ihr da werdet ihr viel wiedererkennen, wenn ihr selbst Brüder und Schwestern habt.
Ja, also ich habe auch einiges über den Film gehört, hatte auch noch überlegt, ob ich den nachholen soll. Mir jetzt für andere Sachen entschieden, aber da werde ich auf jeden Fall reinschauen.
Ja, der hat schon so ein bisschen was Zeitloses auch. Also er wirkt auch wie ein Film, der hätte schon vor 20, 30 Jahren kommen können. Also so altmodisch, aber auf so eine angenehme Weise. Also,
ich könnte auch gar nicht sagen, wann er jetzt eigentlich spielt. Der spielt er in der Moderne oder vor 20
Jahren?
Ich glaube,
der spielt einfach im Hier und Jetzt, er hat auch sowas wie, wenn das ein 80er-Jahre-Film wäre oder so, dann würde man auch...
Weil es halt auch dieser Kammerspielcharakter ist, ne?
Total.
Wir sind die meiste Zeit in dieser Wohnung, außer wenn die Schwester rauchen geht vors Haus und dann kommt immer der Sicherheitsmann und sagt, sie dürfen ja nicht rauchen.
Ja, es ist ein total, so zeitloser Film, der eben auch nicht, den kann man auch in 10, 20 Jahren noch so gucken und der hat die ganzen Themen und Diskussionspunkte, die da kommen, die sind einfach, die berühren Leute einfach immer.
Ja. Auf jeden Fall. Schön, dass es solches Schauspiel-Kino auch noch bei Netflix gibt. Bei mir hat er knapp die Top 3 verfehlt, aber schön, dass du ihn reingebracht hast. Dann ziehe ich den nächsten Zettel aus dem Hut und es steht Jan Felix drauf. Ah. Ich bin immer die Letzte hier.
Ja, auf Platz 2 ist bei mir Wolves von John Watts. Wurde lange erwartet, wurde mal eigentlich im Kino erwartet, ist dann nicht ins Kino gekommen, sondern direkt zu Apple TV Plus, wo er seit dem 27. September auch ist. Ich glaube, die meisten Leute haben wegen George Clooney und Brad Pitt auf diesen Film gewartet, die da quasi wieder zusammen seit langen Jahren vor der Kamera stehen, natürlich wieder irgendwie als Duo, das sich gegenseitig so ein bisschen so die rhetorischen Kinnhaken verpasst. Zur Story, es fängt eigentlich an mit einem Abend, der so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Eine berühmte oder zumindest in der Öffentlichkeit stehende New Yorker Staranwältin hat sich irgendwie einen jungen Studenten angelacht und ihn mit auf ihr Hotelzimmer genommen, aber im Heroinrausch bricht er dann durch einen Glastisch und verstirbt, vermeintlich zumindest. Und da sie natürlich viele Connections hat, ruft sie dann einen sogenannten Fixer, das heißt jemanden, der sozusagen einfach Probleme verschwinden lässt und zack, Auftritt, da ist George Clooney und ja, ist quasi die Professionalität in Person, kümmert sich um das alles, ist so relativ zurückgenommen, ganz professionell, will keine genauen persönlichen Details wissen. Er ist ein Mann seines Jobs und sagt auch so, niemand kann tun, was ich tun kann. Ja? Er ist offensichtlich extrem kompetent. Das Problem ist nur, dass 2 Minuten später Brad Pitt als Fixer Nummer 2 vor der Tür steht und dasselbe Problem lösen soll und von einer anderen Agentur beauftragt wurde. Und jetzt sind natürlich diese beiden sprichwörtlichen einsamen Wölfe da in dieser Wohnung und müssen irgendwie am selben Problem arbeiten. Und das Chaos ist quasi dann perfekt, als sich herausstellt, dass diese vermeintliche Leiche gar nicht so tot ist, wie sie zuerst schien. Ja, also zunächst mal für alle Fans von Clooney und Pitt, der Film lohnt sich allein schon wegen dieser Dynamik.
Ja? Ich bin ein großer Verfechterin der Oceans 11 und alle fortfolgenden Teile.
Ja, genau, das ist auch das, was der Film irgendwo zelebriert. Da findet man sich auf jeden Fall wieder für alle Leute, die das über die Jahre hinweg gefeiert haben. Für die ist dieser Film eben auch was. Es ist nicht ganz so stark, sagen wir mal, wie in der Oceans-Reihe, aber man kann sich davon schon sehr über sehr weite Strecken unterhalten fühlen. Dann finde ich einmal, er ist sehr schön fotografiert. Also er hat so ein nächtliches Film-Noir-Flair, das ich irgendwie sehr gerne mag. Er geht nicht so hart in so einer Thriller-Richtung, wie jetzt zum Beispiel Collateral oder sowas so. Aber er so diese nächtliche Stadt aufzubereiten, so, das ist einfach extrem atmosphärisch. Und dann, also quasi von dieser Schiene irgendwie so in diesem bisschen lockeren Flair zwischen den beiden Hauptdarstellern, daraus was Komödiantisches zu machen, geht er irgendwann in so eine relativ ergreifende Richtung, also zumindest so als ein Unterton, wenn es so quasi um das Altern geht und darüber fast auf so einer Metaebene von Menschen, die quasi ihr Leben lang mit einer Profession gelebt haben und dann so ein bisschen merken, so okay, es geht langsam dem Ende zu. Mhm. So, ne?
Da ist mir auch erstmal klar geworden, wie alt die zwei jetzt in Anführungszeichen alt auch schon sind, also wie lange die Oceans-Reihe zum Beispiel schon her ist, wenn sie dann wirklich beide darüber sinnieren können. Und man denkt immer, war Clooney nicht ein bisschen älter als Brad Pitt, aber nicht viel.
Nicht
also.
Viel. Ich muss allerdings sagen, das eigentliche Zentrum, also abgesehen von den 3 Punkten, die ich jetzt genannt habe, ist eigentlich Austin Abrams.
Auf jeden Fall. Die Leiche, die keine ist.
Genau, die Leiche, die keine ist. Also ich kann da nur sagen, ich will nicht zu viel da spoilern, aber er füllt seine Figur mit so überraschend viel Leben und Energie, dass einem wirklich das Herz aufgeht. Es gibt so eine 2-Minuten-Sequenz, wo er quasi den Abend herleitet, der dazu geführt hat, dass er sozusagen als Leiche zum Problem wurde. Und die ist so überraschend und kommt so aus dem Nichts und ist so ergreifend, dass ich wirklich, also ich habe das gesehen und habe die Zeit um mich herum einfach so komplett, wie in so einem Sog und bin danach wieder so aufgewacht sozusagen, weil ich ihm einfach nur komplett mich auf ihn fokussiert habe und er erklärt sozusagen noch nicht mal irgendwas, was so wahnsinnig storyrelevant wäre, sondern er redet sich quasi um Kopf und Kragen und versinkst in dieser Figur in dem Moment. Und das ist so, ja, das ist unglaublich und das ist auch selbst bei Filmen, die vielleicht an sich aufs Ganze gerechnet noch besser wären als Wolfs, weil er ist jetzt kein Meisterwerk, aber er ist gut, würde ich sagen, da ist es nicht vorhanden. Also das allein ist so selten, für mich zumindest, dass ich den Film einfach auf die 2 setzen musste.
Sehr schön.
Genau, er hat auch eine Moviepilot-Bewertung von 6,2.
Das klingt erstmal nicht so viel und das finde ich auch interessant, weil gerade als er rauskam, waren die Kritiker und Kritikerinnen ja auch sehr gespalten. Wisst ihr noch, warum das so war? Also was da kritisiert wurde? Oder Patrick, hast du ihn gesehen?
Ich habe ihn gesehen,
Mochtest du ihn?
Ich mochte den, aber ich fand ihn so ein bisschen so behäbig, gemütlich und beliebig, dass ich ihn jetzt in der Topliste mit aufnehmen würde. Aber ich habe ihn auch gern geguckt, eben vor allem wegen dieser Star-Power zwischen George Clooney und Brad Pitt. Also ich meine, das ist wirklich die Antwort der Film da auf die Frage, können die beiden alleine so einen ganzen Film tragen? Ich meine, ihr habt jetzt Austin Abrams schon erwähnt als Überraschung in dem Film, aber die sind schon das große Verkaufsargument von diesem Film. Und ich habe den geguckt und habe mir eigentlich alle 5 Minuten immer nur diesen Satz gedacht mit dem, oh, der Film hat echt die Ruhe weg. So, der hat sich da so auf bis zum letzten Drittel oder so viel Zeit gelassen, so diese relativ simple, dünne Story, so ganz gemütlich da so durchzuschlendern mit den beiden. Das hat mir auch gut gefallen. Ich muss auch sagen, ich habe den irgendwann spontan dann, als er released wurde, abends geguckt und war dann schon relativ müde und bin auch immer wieder mal, glaube ich, so ganz kurz weggenickt und dachte, aber irgendwie der Film lädt einen da wirklich auch dazu ein, lange Zeit, dass man da einfach so ein bisschen so gemütlich den so weggucken kann. Ja. Und der hat jetzt keine super verschachtelte, komplexe Story. So, es wird dann alles, was sich doch irgendwie an Überraschungen passiert, wird alles sehr ausführlich dann auch erklärt und man kann dem immer ganz gut folgen und dann im letzten Drittel wird es dann ja doch schon noch ein bisschen temporeicher und dann hat er sowas in der Art, wie er auch Action-Set-Pieces und sowas, wo er dann schon mehr an Fahrt aufnimmt, aber ja, ich fand den nett, so den kann man gucken, der hat was Gemütliches, auch dieses klassische Star-Kino, das man ja im Kino selbst heutzutage nicht mehr so oft hat, man hat ja die ganzen Franchises, Cinematic Universe, aber dass man einen Film einfach macht, um so absolute Megastars so strahlen zu lassen, das nehme ich eh immer gerne an und deswegen habe ich den gerne geguckt, ohne dass ich jetzt sagen würde, das ist einer meiner Top-Filme im Streaming-Bereich dieses Jahr, aber wenn man da komplett mitgeht, dann kann ich es auch verstehen. Also.
Genau, ich glaube, manche hatten halt mehr Action oder ein schnelleres Pacing erwartet, dass der Film dann doch sich ein bisschen Zeit lässt. Fand ich aber gar nicht schlimm, weil bei mir war es auch so, ich fühlte mich einfach durchgehend gut unterhalten und dann brauchte ich jetzt nicht immer irgendwie eine Schießerei oder irgendwas, was natürlich auch vorkommt, aber am Anfang gerade nicht. Und einfach in diese zwei Stars und dann den Überraschungsgast noch einzutauchen. Und ich habe natürlich auch gelernt jetzt, wie man eine Leiche am besten entsorgt mit einem Möbelwagen im Hotel. Das ist so genial, diese Szene, die musste ich mir tatsächlich mehrfach ansehen. Weil ich dachte, das sind einfach so eine Kleinigkeiten, die erzählen dir viel über eine Figur, die ist schon lange im Geschäft, die weiß, wie sie ihre Leichen wegbringt. So. Ja. Und wie sie sich dann immer gegenseitig vergleichen und gucken, wer ist der bessere Fixer, der bessere Entsorger, das alles
cool. Das hat schon manchmal auch so ein bisschen diese Oceans-Energie, so wenn sie auch diese Szene, wenn sie da diese Leichen sorgen oder so, dieses so fast schon heistmäßige, so verzackte, so, da kommen auch manchmal diese Oceans-Stimmung wieder
auf jeden
auf.
Fall. Aber. Und das dann alles von John Watts, also dem Spider-Man-Regisseur, der jetzt mal was abseits von Spider-Man machen durfte, ist ja auch schön.
Ja.
Genau, wenn euch das interessiert, wenn euch das überzeugt hat, dann guckt's euch an. Das ist Wolves bei Apple TV Plus ab sofort zu streamen. In den USA haben ja sogar die beiden großen Stars noch Gagen zurückgegeben, damit er ins Kino kommt. In Deutschland war es so einen Monat vorher, kommt jetzt doch nur im Streaming-Dienst.
In den USA glaube ich auch nicht ins Kino gekommen.
Nee, doch nicht.
Ich glaube, die haben sich dann auch sehr drüber aufgeregt.
Okay.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, dass wirklich auch George Clooney und Brad Pitt da sehr verärgert auch waren, dass der nicht mit größeren, zumindest wenn, dann hatte der, glaube ich, maximal diesen Limited Release in den USA, dass der nur in so New York, Los Angeles läuft, aber nicht so ausgespielt wird. Bin ich nicht 100% sicher, aber soweit ich weiß, hat Apple da generell den Kinostarter auch ziemlich zurückgezogen und den einfach zum Streamen gebracht.
Leider. Hat sich vielleicht beim Festival dann schon abgezeichnet, dass es nicht so den Impact hat, den sie sich erhofft hatten, aber nichtsdestotrotz ein kleiner, feiner Film, den ihr dieses Jahr vielleicht nicht auslassen solltet.
Ja.
Und damit kommen wir zu meinem Platz 2. Mal gucken, ich glaube, es ist wieder was ihr nicht kennt oder was ihr nicht gesehen habt. Es ist nämlich in der ZDF-Mediathek zu streamen. Mit einer 7,7 Bewertung gerade, aber haben noch nicht viele gesehen bei Moviepilot. Und es nennt sich No Dogs Allowed. Also übersetzt keine Hunde erlaubt, aber der englische Titel ist auch der deutsche Titel. Und es wurde gleichzeitig am 18.11. im TV und im Stream veröffentlicht. Deshalb habe ich mir jetzt erlaubt zu sagen, es ist auch ein Streamingfilm. Gleichzeitig, weil er jetzt auch das nächste Jahr im Stream bei der ZDF-Mediathek zu streamen ist. Es ist ein Spielfilmdebüt von einem gewissen Steve Bach, der vorher schon viele Kurzfilme gedreht hat, aber jetzt hier sein großes Spielfilmdebüt abliefert. Und im Zentrum steht eines der vielleicht schwierigsten Tabuthemen, die man sich im Film so aussuchen kann, nämlich Pädophilie.
Okay.
Und was gibt's irgendwie Schlimmeres, wenn Erwachsene Kindern sexuelle Gewalt antun? Also das ist ja gerade so das, glaube ich, ein Thema, da will sich eigentlich niemand so richtig mit beschäftigen, aber irgendwie ist es, glaube ich, wichtig trotzdem, dass es Filme und Auseinandersetzungen damit gibt. Und während viele andere Filme immer nur dieses Täterprofil von, ja, wir haben diesen Bösewicht und setzen den jetzt vielleicht ein, was ist das ultimative Böse, was wir unserem Film als Gegenspieler geben können, ein Pädophiler ist, versucht der Film das ja schon deutlich ernsthafter, sich dieser Thematik zu nähern. Wir lernen also den 15-jährigen Gabo kennen, der erkennt, dass er wahrscheinlich pädophil ist, weil er sich zu dem kleinen Bruder seines besten Freundes hingezogen fühlt und jetzt nicht weiß, was er tun soll. Und er hat natürlich Angst vor der Reaktion seiner Umwelt, wendet sich deshalb in einem Online-Forum an einen Unbekannten, der sich Dave nennt und der offenbar seine Neigung teilt. Aber dadurch gerät natürlich der Jugendliche selbst auch wieder so ein Stück weit in Gefahr, weil man nicht weiß, ist er jetzt noch sozusagen in diesem Opferschema drinne, für den, der ihn jetzt anlernen will, wie man damit umgeht. Also spannend gemacht. Und es gibt ja schon eine Handvoll Filme, die sich auch teilweise auch gut mit dem Thema beschäftigen. Also ich denke dann so an Kopfplatzen gab es vor 2-3 Jahren oder The Woodsman mit Kevin Bacon, falls ihr den gesehen habt. Aber generell fällt es solchen Filmen halt schwer, irgendwie eine Art Lösung zu präsentieren, weil es natürlich auch keine einfache Lösung gibt. Und häufig ist es dann so, dass sich die Hauptfiguren einfach umbringen und das ist dann die Lösung am Ende eines solchen Films. Und ihr merkt schon, es ist einfach ein schweres Thema und der Film will es aber sensibel und eindrücklich behandeln, zum Nachdenken anregen. Und deshalb geht er halt diesen Coming-of-Age-Weg mit ganz starken, auch eindringlichen Szenen. Ich denke da nur an eine Szene, ich nenne es mal Coming Out auf der Straße, die hat mich sehr mitgenommen, aber doch auch irgendwie bewegt, dass ich dachte, boah, das ist schon ein guter Film, um sich mit sowas zu befassen auch. Und den Hauptdarsteller Carlo Crumling kannte ich vorher auch gar nicht. Der bringt diesen Zwiespalt sehr überzeugend rüber. Und es ist natürlich kein Film, der jetzt irgendwie mit visuellen Spielereien oder tollen Actionmomenten, wie wir es jetzt schon hatten, irgendwie aufwartet. Aber trotzdem, gerade in seiner Bodenständigkeit und Ehrlichkeit, fand ich es echt super überzeugend, wie er mit diesem Thema umgeht. Und deswegen wollte ich den unbedingt hier heute reintragen als meinen Platz 2, dass ihr sagt, vielleicht, wenn ihr euch das zutraut, mit so einer Materie euch auch mal zu befassen, dann schaut euch das in der ZDF-Mediathek an.
Sehr cool. Ja, also ich habe, glaube ich, wirklich bisher nur von dem Titel gehört. Mhm. Ich weiß nicht, ob, also als der gestartet ist vielleicht einfach.
Wir kriegen ja auch ab und zu in unseren Postfächern E-Mails dann so irgendwelche Pressemitteilungen und so, dass er startet. Und da hatte ich mir dann auch zufälligerweise die Synopse durchgelesen und dachte, irgendwie klingt das interessant, muss ich mir mal ansehen. Und dann hat er mich doch so überrascht, dass ich dachte, ja, der muss in meine Streaming-Bestenliste.
Ja, ich habe auch so das Gefühl, also themenmäßig ist es wahrscheinlich eine der schwierigsten Grade, die man beschreiten kann als Filmemacher oder Filmemacherin, dieses Thema zu wählen, darüber eine Geschichte zu erzählen, wo sich nicht 1000 Seiten sofort bemüßigt fühlen, sich darüber aufzuregen.
Genau, sozusagen. Man will natürlich auch nicht den Täter, wenn es Täter sind, in Schutz nehmen und sagen, das ist irgendwie entschuldbar oder so. Aber trotzdem ist es ja so, dass der Film auch so rangeht und sagt, Also in der heutigen Zeit ist ja Homosexualität zum Beispiel schon immer ein Thema, was jetzt immer mehr so auch hoffentlich mehr akzeptiert wird. Mhm. Aber was ist denn, wenn du pädosexuell geboren wirst? Mhm. Dann kannst du eigentlich dein Leben lang nur versuchen, das irgendwie, ja, wie gehst du damit um, dir die Frage zu stellen.
Ja.
Also, spannender Film. No Dogs Allowed in der ZDF-Mediathek gratis zu streamen. Ihr habt keine Ausreden, keine Gebühren. Und das war mein Platz 2. Und ich packe alle Zettel zurück in den Hut und wir kommen zu den ersten Plätzen. Jetzt wird es spannend. Jan Felix, du bist der Erste, der seinen ersten Platz vorstellen darf.
Das ist tatsächlich ganz gut, weil er wird leider ein bisschen unterwältigend sein. Also es ist nämlich Rebel Ridge, den Patrick jetzt auch schon vorgestellt hat.
Das ist okay.
Das heißt, ich kann mir sozusagen ein bisschen die Story und das Ganze
Wir erinnern uns an einen Radfahrer,
dessen
Pausengeld abgezogen wird von den Polizisten und der daraufhin ein Mann-Armee-Feldzug beginnt.
Genau. Ich kann aber nochmal ein bisschen sagen, warum mir der auch so gut gefallen hat. Ich bin, genau wie Patrick, großer Jeremy Saulnier-Fan. Mich hat vor allem, glaube ich, dieser Wolfsnächte beeindruckt. Mhm. Und ich finde, er hat so ein bisschen, also neben allem, was du auch schon genannt hast, hat er irgendwie so eine Art, so sehr klaustrophobische Stimmung zu erzeugen und die ein bisschen mit so kleinen Horrorspitzen irgendwie anzureichern. Mhm. Und das merkt man in dem Film auch so latent. Aber vor allem, also man merkt einfach, dass so dieser Kosmos, den er da entwirft, irgendwie so dieses Kleinstadtgefühl, dass da irgendwas nicht ganz stimmt, dass da jemand so das Gesetz in die eigene Hand nimmt und sich da so ein kleines Reich aufbaut irgendwo in dieser Sumpflandschaft. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Und ganz generell diese Atmosphäre, die da irgendwie herrscht, das ist ja quasi auf dem Papier, wenn man das liest, könnte es einfach eine handelsübliche Actiongeschichte sein, aber es ist einfach diese extrem dichte Atmosphäre, die den Film für mich herausstechen lässt und auf den Platz 1 setzt und auch so ein bisschen so, keine Ahnung, so diese leichten Referenzen, die man manchmal hat, irgendwie gerade zum Beispiel an den ersten Rambo-Film, weil er eben auch so diese Zweiteilung von Wildnis und Zivilisation von Einzelkämpfer gegen die Polizeigewalt oder sowas hat. Das fand ich sehr interessant. Und ganz generell einfach, ja, also wie auch bei dir, ist, glaube ich, eines der Hauptargumente für mich auch diese Entdeckung von Aaron Pierre. wie er diese Hauptfigur umsetzt, mit welcher Seelenruhe, mit welcher Präsenz, sodass sozusagen der ganze Film eigentlich um ihn herum rotieren kann und das wird niemals langweilig. Also es wird einfach nicht langweilig, selbst wenn er einfach nur an der Flussmündung steht und sich gerade selbst einen Fisch fängt. Das ist irgendwie, ich kann mir das auch 30 Minuten anschauen, das ist okay.
Ich habe mich außerdem auch gefreut, Anna Sophia Robb mal wieder zu sehen, die Anwältin spielt, die ja so ein bisschen dann auch noch auf seiner Seite mitmischt. So Kinderstars von, ich glaube, bei Die Brücke von Terabithia war sie drin und dann hat man es irgendwie lange nicht gesehen. Da gab es noch so einen Haifilm, so einen Charlie Surferfilm.
Charlie in die Schokoladenfabrik war sie auch dabei.
Stimmt, da war sie auch als Kind dabei.
Da und jetzt die böse Violet Beauregard.
Genau,
oder
mit ihrem Bubblegum da, mit ihrem Kaugummi-Mädchen. Ja. Und es ist dann schön, wenn man so einen Sprung hat, dass man jemanden nicht so häufig sieht und denkt, oh, da ist jetzt sie wieder, die ist noch im Schauspielgeschäft.
Ja, wer mich immer wieder noch beschäftigt von Rebel Witch ist Emery Cohn tatsächlich, weil der ist so, was ist mit ihm eigentlich passiert in den letzten Jahren? So, der hat mal vor über 10 Jahren in Brooklyn
mit Saoirse
Ronan
groß,
war er so noch das niedliche Love Interest und jetzt spielt er mehr und mehr so richtig ekelhafte Typen, so diesen Cop, den er da auch in Rebel Witch spielt, so fast einer der bösartigsten da. So, wir haben ja auch noch Don Johnson dabei, der immer in so Action B und C Movies so eine sichere Bank ist, so der immer so diese fiesen, finsteren Typen spielt, aber Emery Cohn da als so ein richtig heutig ekelhafter, dreckiger Kopf. So. Ich finde es faszinierend, was er da irgendwie für einen Weg über die letzten 10 Jahre oder so eingeschlagen hat als Schauspieler.
Ich fand es da auch sehr beeindruckend, weil gerade seine Rolle in dem Film nicht so einfach zu entscheiden ist wie die von John Johnson zum Beispiel. Weil Don Johnson halt häufig sehr, sehr patriarchale Figuren spielt, so, ne? Die sind irgendwie sehr ikonenhaft, die sind irgendwie so, die stehen über allem und bestimmen alles und haben einfach so einen Allmachtsanspruch eigentlich. Und Emery Cohn ist irgendwie so, der ist so richtig fies, also richtig auch so nichts, was man so einfach greifen kann. So richtig brutal und gemein und einfach nur.
Ja, trotzdem hat er aber im Gesicht noch so dieses Jungenhafte irgendwie.
Man denkt doch immer so, man hat noch so ein bisschen, vielleicht ist er ja doch nicht so schlimm, aber.
Er hat noch so was Weiches irgendwie, was noch so von seinen früheren Rollen mitschwingt, aber trotzdem das überwiegend schon abgelegt irgendwie. Also es strahlt schon mehr so dieses richtig fiese, böse durch bei ihm.
Interessante Karriereentwicklung hier.
Oh ja.
Ja, schön. Also auf Platz 1 nochmal Rebel Witch, sehr schön. Immer noch bei Netflix zu streamen.
Genau. Ja.
Wenn er jetzt schon von 2 Seiten kommt, der Tipp, dann muss man ja mal vielleicht doch mal reinschauen. So, ich ziehe einen Zettel und endlich bin ich mal nicht die letzte. Patrick, ich habe mich selbst aus dem Hut gezogen.
Jetzt bin ich gespannt.
Jetzt bist du gespannt. Auf meinem Platz 1 ist witzigerweise der Streaming-Film, den ich als allererstes dieses Jahr gesehen habe. Am 4. Januar kam der nämlich raus. Die Schneegesellschaft oder The Snow Society im Englischen oder La Sociedad de la Neve, wie er eigentlich im spanischen Original heißt, mit einer 7,2 bei Netflix. Und das ist die als Spielfilm inszenierte wahre Geschichte des Absturzes einer uruguayanischen Fußballmannschaft, Sportmannschaft über den südamerikanischen Anden am 13. Oktober 1972. Und da sind sie dann in 4000 Metern Höhe mit ihrem Überlebenskampf konfrontiert, denn nachts fallen die Temperaturen auf bis zu minus 40 Grad. Entsprechend ist das Warten auf Rettung eine schwierige Angelegenheit, weil wie lange überlebt man da bei solchen Temperaturen und ohne viel Nahrung, was dann später auch noch zur Debatte wird. Und in Eis und Schnee versuchen sie jetzt dieses Wrack zu überleben und stellen sich dann immer wieder die Frage, bleiben sie da an diesem Ort, wo sie abgestürzt sind, in der Hoffnung, dass dann irgendwann jemand vorbeikommt oder ziehen sie selber los, um irgendwie in dieser schneeverschneiten Weite Rettung zu suchen, die vielleicht Meilen, Kilometer weit entfernt ist und was sie nie erreichen können, weil sie wissen ja nicht, wo sie genau sind. Und von diesen 45 Passagieren überleben am Ende nicht alle, wie man sich sicherlich denken kann, aber eben doch ein paar. Sie waren insgesamt 72 Tage verschollen, wenn man jetzt die wahre Geschichte sich anguckt. Und deshalb ging dieser Absturz gleichermaßen als Andentragödie und Andenwunder in die Geschichte ein. Einerseits natürlich wegen der Verlust des menschlichen Lebens und dessen, was die Leute da tun mussten, um zu überleben. Und andererseits einfach, dass da überhaupt jemand überlebt hat, völlig fernab der Zivilisation, war dann schon beeindruckend. Mich hat der Film komplett mitgerissen. Ich habe mich drauf gefreut, aber ich habe nicht erwartet, dass er mich so begeistern würde, weil das einfach so eine wahnsinnig spannende Survival-Story ist. Eigentlich für mich wie jeder Abenteuerfilm sein sollte. Ein bisschen erschütternd, sehr mitreißend, menschlich, spannend bis irgendwie doch hoffnungsvoll, dass man immer denkt, vielleicht schaffen sie es ja noch, was passiert noch, wer kommt da raus? Ich konnte erstmals so richtig verstehen, wie man ein abgestürztes Flugzeug nicht finden kann, weil es ist für mich immer so, wieso finden die das Flugzeug nicht? Aber dann gibt's ja diese enormen, weiten Einstellungen der Anden, ein Gipfel nach dem nächsten und ganz klein so ein schwarzer Punkt an einem Berg im Bergtal. Wenn man denkt, okay, selbst wenn du da mit einem Flugzeug, einem anderen Flugzeug drüber fliegst, siehst du das vielleicht nicht. Also das fand ich schon sehr eindrücklich inszeniert. Und ich weiß auch nicht, wann mich jemals so ein Flugzeugabsturz im Film derart mitgerissen hat. Also buchstäblich, wenn dann dieses Flugzeug auseinanderreißt, schon nach 10 Minuten oder so kommt diese Szene, ist so 3 Minuten lang. Eine extrem intensive Erfahrung, die ich, glaube ich, nie wieder vergessen werde, wie die da ihren Sitzen hängen und hinten der Wind und dann irgendwann der Aufprall. Also, wow, richtig intensive Adrenalinausschüttung meinerseits. Und weil ich halt vorher auch niemanden von den Darstellenden kannte, die dann da auftreten, hat es den spannenden Effekt, dass ich überhaupt nicht wusste, wer überlebt und wer stirbt. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Art von Mitfieber, als wenn du da vielleicht einen Brad Pitt in der Hauptrolle hast und denkst, ja, den werden sie jetzt nicht in der ersten Minute umbringen. Ja. Und ja, auch diese ganze Verhandlung natürlich davon, was, wenn die Nahrung ausgeht, die schwerwiegende Entscheidung, wie weit ist man bereit zu gehen, wird ja auch unter den Insassen, den Passagieren und Passagierinnen diskutiert. Wir reden hier natürlich von Kannibalismus, ob man es machen soll oder nicht. Ja, fand ich einfach einen rundum gelungenen Abenteuerfilm. Und gerade der Regisseur J.A. Bayona kennt ihr wahrscheinlich, oder? Ist ja bekannt für spannende und bewegende Stoffe, hat zum Beispiel 7 Minuten nach Mitternacht inszeniert. Oder The Impossible finde ich eigentlich einen guten Vergleich, weil das auch so eine persönliche Tragödie in einem Katastrophenfall ist. Also diese Tsunami-Sache mit Ewan McGregor und Naomi Watts war das vor ein paar Jahren. Jurassic World 2 hat er natürlich auch gemacht, also mit Dinos kann er auch Abenteuer machen.
Der beste Jurassic World Teil.
Und die zwei ersten Episoden von Die Ringe der Macht hat er auch gemacht, Herr der Ringe. Fans werden das sicherlich wissen. Genau, und hatte eine Oscar-Nominierung im Jahr 2024, also kam ja 2023 gerade noch raus in den USA, deswegen für 24. Und ich fand es auch deutlich besser, da gibt's ja noch ein paar Verfilmungen tatsächlich von dieser Geschichte von, nämlich Überleben, Ausrufezeichen von 76 und die amerikanische Produktion Überleben von 1993. Das hier für mich ganz klar der Vorreiter der Filme, die diese Tragödie aufarbeitet, hat sogar zum Beispiel die Serie Yellow Jackets inspiriert, wenn ihr die kennt, da geht's ja um eine Frauen- oder eine Mädchenfußballmannschaft, die in Kanada, glaube ich, abstürzt. Also da kann man sich schon so ein bisschen Herr der Fliegen-Szenario mäßig mit auseinandersetzen, was macht man, wenn man auf sich allein gestellt ist. Und Jan Felix, der Banause, habe ich gesehen, hat den Film nur eine mittelmäßige Bewertung auf Moviepilot gegeben.
Oh, wirklich?
Deswegen würde mich jetzt mal interessieren, was dir gefallen hat oder was dir nicht gefallen hat. Dann haben wir ja ein bisschen unterschiedliche Stimmen.
Ich fand den schon auch gut. Also ich kann mich auch insbesondere daran erinnern, also jetzt mal so, wenn man über Details spricht, diese Absturzszene, die geht einem durch Mark und Bein, weil man ja wirklich, also das hätte...
Lost ist nichts dagegen.
Ja, also ich meine, man hat Absturzszenen in der Filmgeschichte, die irgendwie so passieren und das ist halt wirklich was, das, also wenn da irgendwie so diese Reihen zusammengeschoben werden, dadurch, dass das Flugzeug da irgendwie an Druck verliert und dann die Leute da, also unglaublich intensiv. Auch die Art, wie da, was ja auch eher ein, sagen wir mal, ein klassisches Thema ist, mit Kannibalismus umgegangen wird, das fand ich sehr sensibel, sehr gefühlvoll.
Man hat ja immer so ein bisschen dieses Gefühl von, ja, die schlachten sich dann gegenseitig ab, so dramatisch inszeniert, aber es kann ja auch sein, da gibt's einfach schon Leichen und was macht man dann damit, wenn sie schon da sind und wenn man überleben will. Also, das ist auch ein guter Gesprächsfilm, wenn man den mit Freunden oder so guckt, da kann man danach dann tiefgreifende Diskussionen führen.
Ja. Ich glaube, ich fand ihn einfach auch sehr lang und so ein bisschen ausgestreckt inszeniert und erzählt.
Okay,
also er ist
okay.
Ja schon nicht kurz, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann.
Ich glaube, der ist so schon so über 2 Stunden. Ja.
Ich glaube, ich fast 2,5 oder so.
Kann
sein, ich glaube, 140 Minuten.
Ja, irgendwie sowas.
Ja. Und also das ist jetzt nicht, er wirkt jetzt auch nicht wie so ein 2,5-Stunden-Film, finde ich. So, dafür ist er dann doch gut genug. Aber es hat sich für mich schon stellenweise ein bisschen langgestreckt angefühlt.
Okay, so, okay, ja. kann ich nachvollziehen. Ja. Für mich war das auch ein bisschen Teil des Erlebnisses, dass ich sage, die sind jetzt da ewig und harren da ewig aus und wir erleben das quasi selber mit, dass diese Zeit nicht enden will. Jetzt müssen sie doch mal gerettet werden und dann kommt noch eine Lawine und dann kommt noch ein Sturm und dann kommt noch, da gehen noch Leute los und kommen vielleicht nicht wieder und das ist schon, hat mich trotzdem über Station getragen. Patrick, hast du den gesehen?
Ich habe ihn tatsächlich gar nicht gesehen. Also ich habe mich jetzt, ihr könnt da noch drum kämpfen, aber ich, ja, weil er auch schon zu lange her ist. Also ich habe jetzt gar nicht mehr auch im Kopf gehabt, dass der dieses Jahr noch kam.
Ja, ganz früh.
Und ich habe von dem auch immer nur so Stichwörter mitbekommen, wie dieses, dass der Flugzeugabsturz so extrem krass inszeniert ist und auch dieses ganze, die Frage mit dem Kannibalismus und so, das sind immer so Stichwörter, die mir so entgegengeflogen sind. Aber ich bin nicht dazu gekommen. Also ich habe ihn am Anfang verpasst und dann ist er irgendwie auch, der Rest des Jahres auch so aus meinem Kopf auch verschwunden. So, hatte ich den irgendwie schon abgehakt oder so und bin gar nicht mehr drauf gekommen, okay, ich könnte jetzt auch nochmal die Schneegesellschaft gucken, so der war gar nicht mehr irgendwie, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm dann.
Ja, hat auch ein spannendes Erzählkonzept, wozu ich nicht zu viel verraten will, aber womit er dann interessante Sachen anstellt, wenn man denkt, man weiß schon, was kommt.
Okay.
Kann ich aber nicht verraten, ohne den Twist, den es vielleicht noch gibt, zu verraten. Aber wenn euch das interessiert, ein Abenteuerfilm jetzt im Schnee, nochmal die Schneegesellschaft gucken, wenn der Schnee vielleicht zu Weihnachten kommt, mal schauen, dann könnt ihr das bei Netflix tun. Mein Platz 1 dieses Jahr unter den Streaming-Filmen. Und damit, Patrick, weißt du, welcher Zettel deinen Namen trägt? Der letzte Platz 1-Zettel?
Ja, mein Platz 1 ist für mich die größte Streaming-Überraschung dieses Jahr gewesen und ein Film, der meinen Blockbuster-Hunger absolut beglückt hat. Und zwar ist es Beverly Hills Cop, Axel F., der am 3. Juli 2024 zu Netflix kam. Ich habe drei Netflix-Filme tatsächlich in meiner Top 3. Und ich war sowas von überrascht von diesem Film. Als angekündigt wurde, dass Netflix einen vierten Beverly Hills Cop-Film bringt, dachte ich so, oh, ob das was wird. Mhm. Weil der dritte Teil ja auch schon lange her ist und da gefühlt ja auch keiner mehr mit so richtig mit zufrieden war. Und dann dachte ich, jetzt zieht Netflix nochmal so eine alte Kultmarke irgendwie aus dem Hut und rotzt da vielleicht irgendwie nochmal so einen Streaming-Film hin, der vielleicht so halb gar einfach irgendwie mit ein paar alten, beliebten Namen nochmal zurückkommen. Da habe ich den geschaut und war total begeistert von dem, wie gut der geworden ist. Also gerade wenn man bei Netflix immer wieder drüber spricht, dass da die Original-Filme nicht so toll aussehen oder irgendwie so diesen speziellen Netflix-Look haben, der irgendwie so ein bisschen flach und nicht so hochwertig aussieht, war ich überrascht, dass der Film das irgendwie gar nicht hat. Ich weiß nicht, warum, wie sie das gemacht haben, aber der hatte wirklich so einen total hochwertigen Hochglanz-Blockbuster-Eindruck. Ich habe ihn immer wieder mal verglichen mit dem dritten Bad Boys-Film, vierten Bad Boys-Film, der dieses Jahr auch ins Kino kam. Und da finde ich sogar, dass Beverly Hills Cop Axel F. den locker weggehauen hat. Also
okay.
Der hatte für mich so gute Schauwerte und hatte aber auch so einen genialen Mix aus diesem, sie machen so ein bisschen so eine Retro-Nostalgie-Schiene, aber haben auch einen sehr modernen, zeitgemäßen Film da gemacht. Kurz zur Story, ich weiß nicht, wie wichtig die für Leute ist, aber es geht darum, dass Axel Foley am Anfang des Films von Detroit, wo er eigentlich stationiert ist, nach Beverly Hills zurückkommt, weil dann ein alter Freund von ihm ermordet wurde und er dann auch mitbekommt, dass seine erwachsene Tochter, die als Strafverteidigerin arbeitet, da irgendwie auch in so eine Art kriminelle Machenschaften reinrutscht, also nicht selbst kriminell ist, aber da irgendwie so durch ihren aktuellen Fall da so in Gefahr ist und deswegen will sie da mit ihr zusammen diesen Fall aufklären. Gleichzeitig ist auch noch von seiner Tochter der Ex-Freund Bobby, der gleichzeitig auch Polizist ist, der von Joseph Gordon-Levitt gespielt ist, der ist da auch noch mit dran beteiligt. Dann kommen natürlich auch noch die alten Best Buddies von Axel Foley, hier Billy Rosewood und John Taggart zurück, die auch wieder von Judge Reinhold und John Ashton, der leider 2 oder 3 Monate nach der Veröffentlichung des Films gestorben ist, die sind auch noch mal zu sehen in dem Film. Und ja, die Story ist aber eigentlich eher Nebensache. Es geht wieder darum, so diesen Humor, diesen typischen Beverly Hills Humor, Beverly Hills Cop Humor da aufflammen zu lassen. Ich war total beeindruckt, wie gut Eddie Murphy in der Rolle noch ist. So, er war jetzt nicht schlecht.
Der macht jetzt nicht mehr so viel.
Er hat ja zwischendurch auch mal versucht, so ein bisschen diese Dramaschiene, Oscar-Schiene, sich so ein bisschen von diesen Comedy-Rollen zu lösen. Und ich finde, in dem Film ist er so in Höchstform, hat so eine Energie nochmal als Axel Foley. Er ist mittlerweile, glaube ich, auch 63 Jahre alt und man merkt es null. Also er ist sowas von fit in dem Film, sowas von schlagkräftig auch, so was diese typische Axel Foley-Quasselstrippe angeht. Aber er hat trotzdem auch, finde ich, das bringen sie in dem Film gut rüber, er hat schon auch ernste Dramamomente, wo er auch so ein bisschen so introspektiv ist, auch so drüber nachdenkt, eben so auch über das Alter, seine Rolle in dem Film auch so, dass er auch manchmal so den Jüngeren so das Feld überlässt, aber sich auch nie so abdrängen lässt. Also ich finde, der Film geht es total gut hin, eben diese Mischung aus so einem klassischen Beverly Hills Cop Unterhaltungsblockbuster zu machen, aber eben auch so ein bisschen so die ernsten Facetten mitzubringen, und die Setpieces sind wirklich alle auch super krass inszeniert für so einen Netflix-Original. Ich habe wirklich auch ein bisschen bereut oder schade gefunden, dass ich den nicht im Kino gucken konnte, weil er eben ein Streaming-Original ist, aber da sind wirklich auch Setpieces mit so Helikopter, Autoverfolgungsjagd, Action-Szenen, also die haben richtig Druck und Wumms. Und ja, der Film ist für mich auch in einem Kinojahr, das für mich ein bisschen Blockbuster-arm war, wo ich viele Blockbuster irgendwie nicht so toll fand, wie ich sie gerne gehabt hätte, war der Film so im Streaming-Bereich einfach der Blockbuster Nummer 1 für mich. Und weil er mich eben so positiv überrascht hat, habe ich ihn jetzt auch auf die 1 genommen, weil ich nie gedacht hätte, dass
so ein Film dann bei Netflix
kommt,
wird.
Film für der Teil, der bei Netflix kommt. Ich hätte nicht gedacht, ich hatte gedacht, der wird mich im besten Fall so egal unberührt lassen oder so, wenn er nicht sogar einfach schlecht wird. Und jetzt steht er auf Platz 1 meiner Streaming-Filme. Also der ist wirklich super. Ich war begeistert von dem.
Ich weiß ja, Felix, du hattest Interviews dazu. Also hast du ihn wahrscheinlich gesehen?
Ja, ich hatte Interviews mit Judge Reinhold und John Ashton. Ja, und da habe ich ihn gesehen und finde ihn auch toll. Mhm. Also ich gerade eben, weil, wie du sagst, er so überraschend kam, weil ich auch mir nicht so viel davon erhofft hatte, sondern eher so eine Art von, oh nein, ob das die Reihe jetzt nicht irgendwie da so ein bisschen verhunzt da mit so einem vierten Teil. Und er dann so überraschend gut war, also gerade so die ersten paar Minuten, die finde ich auch visuell einfach beeindruckend sind, die so ein schönes Gefühl von Nostalgie vermitteln, das aber voller Respekt ist und dann aber auch einfach sehr stimmungsvoll, ja, also auch nicht zu respektvoll.
Ja.
Der findet da so einen Mittelweg. Und also neben allem, was du auch gesagt hast, fand ich ihn auch sehr gut geschrieben, gerade so in den Szenen mit Axel Foley und seiner Tochter zum Beispiel, ist der manchmal so knallhart und so aus der Pistole geschossen und so auf den Punkt, dass man wirklich, da hat man gar nicht so das Bedürfnis, den irgendwie mit den anderen Filmen zu vergleichen, sondern er ist so direkt und trifft den Tonfall so gut.
Ja.
Dass er mich wirklich auch überrascht und da auch irgendwo begeistert hat. Also ich finde zum Beispiel halt so die Action-Szenen, die nehmen für mich an Qualität ab über den Film hinweg.
Okay.
Aber gerade so am Anfang des Films, also da gibt's, wenn ich mich richtig erinnere, fängt's in einem Eisstadion an. Und was da irgendwie passiert, das war schon, also da habe ich mich wirklich...
Bei Action im Eisstadion kriege ich irgendwie Angst, dass es blutig wird.
Also es verlässt dann auch das Eisstadion relativ schnell, aber es ist, da habe ich mich einfach schon sehr gefreut. Also da kommen auch Action-Fans voll auf ihre Kosten. Also zumindest meiner Meinung nach für viele Szenen gut auf ihre Kosten, ja.
Jetzt wurmt es mich natürlich ein bisschen, das ist der erste Film in unserer Reihe hier, den ich nicht geguckt habe.
Ah, okay, du hast ihn gar nicht gesehen.
Ich habe zwar Beverly Hills Cop vor Jahren mal gesehen, den ersten Teil, aber dann nie die Fortsetzung. Würdet ihr sagen, man kann den auch gucken, ohne jetzt nochmal die anderen zu sehen? Oder würde es sich eher lohnen, dann wirklich eine Reihen-Rewatch zu machen?
Ich glaube nicht, dass man alle nochmal gesehen haben muss. Vielleicht erkennt man die eine oder andere Figur nicht sofort wieder, aber gerade so Leute wie eben Judge Reinhold und John Ashton, die dann wieder dabei sind.
An die kann ich mich zum Beispiel auch nicht mehr erinnern.
Ja, aber ich glaube nicht, dass du die ganze Reihe nochmal gucken willst. Also ich habe kurz vorher nochmal den ersten geguckt.
Das hat dir gereicht?
Das hat mir gereicht, weil er eben auch viele neue Figuren einführt und so ein bisschen auch eigenständig einfach ist. Mhm. So der hängt jetzt nicht nur so an so Name-Dropping und sagt so, okay, hier ist der, den du kennst, hier ist der. Also der steht auch sehr auf eigenen Beinen und baut einfach die Figur so, bringt die in die Gegenwart und baut die weiter auf, vertieft eben auch Axel Foley und Co. Und da muss man nicht die ganze Reihe nochmal geguckt haben. Man kann den auch so als sehr unterhaltsamen Action-Blockbuster da nochmal einfach so gucken.
Cool.
Ja, da würde ich zustimmen.
Also sowohl unterhaltsam als auch Action, also ein schöner Platz 1, das klingt so. Gut, okay, dann muss ich das noch nachholen. jetzt bin ich an meiner Ehre gefuckt, an meiner Streaming-Ehre. So, jetzt haben wir natürlich zwar alle Plätze durch, aber jetzt haben wir natürlich nur 9 Filme, weil ihr eine Doppelung hattet. Deshalb habe ich mal kurz zwischendurch noch geguckt. Ich würde sagen, wir schließen einfach, damit ihr mit 10 Filmen hier rausgeht zum Gucken, unser Ranking noch ab mit dem zweiten Community-Platz. Wir haben ja mit einer Doku angefangen von der Movieplot-Community und auch der Platz 2 mit einer Bewertung von 7,6 ist eine Doku.
Okay.
Und auch eine Netflix-Doku. Und sie nennt sich The Great Night in Pop. Habt ihr davon schon gehört? Es ist natürlich, wie man sich denken kann, eine Musikdoku.
Das kommt mir bekannt vor. Wenn du jetzt mehr erzählst, dann klingelt es vielleicht bei mir.
Sie ist gestartet am 29. Januar auch schon. Kann man also schon wieder vergessen haben. Ich lese einfach mal kurz die Synopse vor. Es ist der 25. Januar 1985, als sich die größten Musiker der Welt in einem Tonstudio in Los Angeles treffen, um gemeinsam den Charity-Song We Are the World aufzunehmen. Angeführt wurde dieses Unterfangen von den Co-Autoren und bedeutendsten Musikern des 20. Jahrhunderts Michael Jackson und Lionel Richie. Die Netflix-Dokumentation The Great Night in Pop blickt hinter die Kulissen dieses enormen Unterfangens in einer Zeit ohne Handys und Mails, als ein Lied entstand, was Geschichte schrieb. Also wirklich eine Doku, die sich anscheinend mit einem ganzen Lied beschäftigt. Und in unseren Kommentaren auf der Moodle-Seite lassen sich auch die Menschen darüber aus, eine komplette Doku über einen einzigen Song. Doch die Geschichte zu dem kultigen Hit We Are The World bietet wirklich jede Menge. Also anscheinend kann man da einen Film mit füllen. Hier schreibt zum Beispiel Bootsmann 13, wer Popmusik liebt, sollte diesen Film einfach ansehen. Epic. Oder Munich Jörg schreibt, bisschen relativierter, interessante und unterhaltsame Dokumentation zu einem tollen Song, der auch nach 40 Jahren klasse ist.
Interessant.
Ja, also.
Beide Community-Highlights sind total überraschend, finde ich.
Ja,
das hätte
ja.
ich nicht vermutet. Ich hätte auch gedacht, dass eher dann so Sachen wie jetzt bei mir immer im Platz 1, dass Beverly Hills Cop Excel F so bei der Masse gut ankommt. Mhm. Oder eben bei unserer Community. Ich hätte nie gedacht, dass da jetzt solche Dokus, die ja teilweise sogar ein bisschen Nische klingen oder so.
Genau, aber anscheinend doch nur genug Leute geguckt haben, dass wir jetzt dadurch erfahren, dass sie existieren.
Total,
das ist doch schön.
Interessant, ja.
Dann sind wir jetzt aber wirklich durch. Ich danke euch sehr fürs Kommen und für eure spannenden Tipps, die ihr mitgebracht habt.
Sehr gerne.
Damit haben wir 10 Empfehlungen für euch und hoffen, ihr habt da was draußen gefunden, was ihr vielleicht noch jetzt zu Weihnachten oder auch darüber hinaus. Im nächsten Jahr kann man ja auch 2024 Filme gucken. Die verschwinden ja jetzt hoffentlich nicht so schnell. Nächste Woche wartet dann unsere Rückschau auf die besten Serien des Jahres, die wir dann starten auf euch, damit ihr noch mehr Jahresrückblick habt. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr unsere Texte lest bei MoviePilot. Da findet ihr natürlich auch Patrick und Jan Felix. Und bis dahin sehen wir uns und hören wir uns bestimmt bald wieder. Ich sage Tschüss und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von MoviePilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.